Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Liebe Gäste, eigentlich müsste ich sagen, liebe Damen und lieber Herr, zwei Herren sind da, also habe ich etwas Unterstützung bei meinem Vortrag. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Ich bin gekommen, um Ihnen zu erzählen von dem Buch oder von den Büchern. Die Bücher, um die es geht, und das Buch, das es geht, ist der zweite Band in einer Trilogie, der sogenannten Elise-Trilogie. Jedes ist für sich selbstständig zu lesen, jedes gleich spannend. Man kann also überall einsteigen. Der erste Band nennt sich Elise und ihr Hang zum aufrechten Gang. Daraus wird ein Programm deutlich, was es geht. Es geht um eine Frau, die partout nicht nachgeben will, die ihr Gesicht wahren will in der Geschichte, im Wandel der Geschichte, die aufrecht, möglichst aufrecht gehen will. Aber wir wissen ja alle, das geht nicht immer so gut. Und man muss es dann machen, so gut wie möglich. Das sind ungefähr 1500 Seiten Manuskript, also durch drei geteilt, gibt dann 500 Seiten. Und das ist schon eine jede Menge Schicksal. Das Ganze beginnt mit der jungen Elise. Ist sie 1913, ist sie 13 Jahre alt. Und sie erlebt das Kaiserreich. Und von da an erlebt sie jede Menge Veränderungen in der Geschichte und jede Menge Hindernisse, die sich ihr in den Weg türmen oder die ich ihr in den Weg getürmt habe. Diese Geschichte, die ich erzähle, ist im Wesentlichen so geschehen bei einer sehr bemerkenswerten Frau, die mir darüber berichtet hat, wie das immer so ist, wenn man mit jemandem Interessanten spricht. Man stellt erst nachher fest, dass sie noch viel mehr hätte erzählen sollen. Und sodass im Endeffekt doch einige Lücken geblieben sind, die ich dann auffangen musste, die ich durch Fiktion ersetzen musste. Ich musste einfach überlegen, wie hätte diese Frau gehandelt. Also ich vergleiche das Ganze immer mit einem Bild. Das, was ich an Informationen habe, sind sozusagen die Wäschestangen, die in einem Wäschegarten stehen. Aber die Leinen waren nicht dran und die musste ich also jetzt knüpfen und musste sie spannen, durchhängen lassen oder wie auch immer. Also die Eckpunkte, die Stangen sind wahr, aber das, was dazwischen ist, ist nicht wahr, aber hätte so sein können. Und ist prall gefüllt mit Leben, mit voller Leben, mit Liebe, mit Leid, mit Eifersucht, mit schwierigen Momenten und eben auch guten Momenten, wie eine Frau, die stark ist, sich eben durchsetzen kann im Leben. Das Buch, was wir hier auf der Messe haben, ist also das zweite Buch. Und dieses zweite Buch ist schon weg von der Kaiserzeit, sondern dieses zweite Buch beginnt 1934. Wieder so eine Schwelle in der Geschichte, wo es gilt, also den Kopf oben zu halten und irgendwo zu versuchen, mit Würde davonzukommen. Die Geschichte setzt, oder die Geschichte, die ich Ihnen vorlesen will, setzt ein auf einer Fahrt, auf einer Zugfahrt nach Frankreich. Sie fährt, wird von ihrem Onkel nach Frankreich geschickt, weil der möchte, dass sie etwas ausruht von ihrer etwas mühevoll gewordenen Ehe, nimm doch mal Abstand. Und dann ist er auch noch Inhaber einer Parfümfabrik und er sagt, dann könntest du da unten verhandeln für den Ankauf von einer Rosenölfabrik. Und da ist es so, dass dieser Inhaber dieser Rosenölfabrik nun nur ausgerechnet mit ihr verhandeln will. Er war ein Gefangener, Kriegsgefangener im Ersten Weltkrieg und dort hat die junge Elise, die im Lazarett war, ihn gepflegt und hat ihn vor dem Tod und, bewahrt und hat ihm auch seine Würde bewahrt und das hat er nicht vergessen und nun sitzt er da unten und wartet auf sie, dass sie verhandelt und sie kommt sozusagen aus dem grauen Deutschland, aus einer grauen Ehe und fährt der Sonne entgegen und man weiß nicht so richtig, was nun passieren wird. Aber wie das Schicksal so spielt, man denkt, man ist gleich in Frankreich und schon passiert zwischendurch noch etwas. Und in diesem Fall ist es so, dass sie einen jungen Mann, einen zarten jungen Mann trifft, mit dem sie alleine im Abteil ist und sie stellt also fest und sie reden miteinander, dass er ein jüdischer Rabbi ist. Und dieser jüdische Rabbi gibt ihr auch Tipps, was ihre Ehe angeht. Sie streiten sich darüber, wie ist es in seinem Glauben, wie ist es in ihrem Glauben, wie macht man das, verlässt man den Partner, verlässt man ihn nicht. Also sie kriegen sich da schon in die Haare. Dann geht sie in Nürnberg raus, geht so ein bisschen auf dem Bahnhofsvorplatz, gerät in eine dieser schrecklichen Bücherverbrennungen und flieht dort wieder und kommt zurück auf den Bahnsteig und fährt. Und der Zug ist froh und sie ist froh, dass der Zug noch nicht abgefahren ist und geht wieder rein und findet den Mendelssohn, so heißt die, Anselm Mendelssohn, den findet sie da und er ist völlig aufgeregt und er erzählt ihr, dass also die Gestapo hinter ihm her sei. Er will erst nicht so richtig raus mit der Sprache, um zu sagen, was es geht, aber er ist, das stellt sich nachher heraus, auf dem Weg nach Rom, eine im Grunde wahre Geschichte, die sich ähnlich zugetragen hat. Ein Rabbi, ein junger Rabbi, der den Papst Pius bei seinem Berlin-Besuch gekannt hat und den die jüdische Gemeinde nun als Emissär schickt. Denn es steht der Abschluss des Konkordates der katholischen Kirche mit dem Dritten Reich vor der Tür. Und wenn das erstmal geschlossen ist, dann kann man völlig darauf verzichten, dass die Katholiken vielleicht Hilfestellung geben, dann sind sie ja gefesselt und gebunden. Also schickt man noch einen Emissär dahin und die Gestapo hat Wind bekommen von der Sache und gleich jemanden geschickt und sie sind nun in Erwartung eines ominösen grauen Mannes, der von der Gestapo kommt und sie überlegen, was man nun macht, aber Elise wäre nicht Elise, wenn sie nicht auf einem Ausweg käme und sie sagt, naja, der junge Mann ist ein bisschen klein, alles nicht so schlimm, wir räumen das Gepäcknetz leer und er muss sich da oben querlegen und die stopfen wieder die Mäntel und die Taschen davor. Und so soll der Mendelssohn, der Abkomme dieser berühmten Familie, gerettet werden durch ein Versteck in einem Gepäcknetz. Und sie muss versuchen, wenn jetzt der Gestapo-Mann kommt, den in irgendeiner Weise zu bezirzen. Sie ist eine nette junge Frau, jetzt 50 Jahre alt, aber weiß Gott, keine femme fatale, die also nun so einen Gestapo-Menschen fraulich, will ich mal sagen, beunruhigen würde. Sie muss es aber irgendwie hinbekommen und es ist in gewisser Weise dieser uralte Kampf zwischen Gewalt und Vernunft. Recht und Vernunft, der hier wieder stattfindet. Die Gewalt, die dumpfe Gewalt kommt an und irgendeiner versucht oder man versucht mit List, ja mit Vernunft, wie auch immer, dem Herr zu werden. Denn zuschlagen und verhaften und so kann der ja relativ schnell. So, wenn Sie mir einen kleinen Schluck. Gestatten. Und wenn ich dann sehe, dass ich mit dem Mikrofon so hinkomme, dass ich auch gleichzeitig noch lesen kann. Dann fangen wir mal an mit dem Aufstieg ins Gepäcknetz. Der Aufstieg in das Netz war mühsam und gelang dem kleinen Mann erst, als Elisa eine Räuberleiter machte und ihn mit einem Schubs in die Höhe boxierte. Während sie schob, wurde ihr plötzlich bewusst, dass es ein Mann aus der berühmten Familie der Mendelssohns war, den sie gerade in ein Gepäcknetz beförderte. Mendelssohn, eine Familie, die sich um Deutschland verdient gemacht hatte. Kaufleute, Bankiers, Mäzene und eben auch jener Felix Mendelssohn-Bartholdy, der das von ihr so geliebte Lied allnächtlich im Traume komponiert hatte. Anselm Mendelssohn-Bartholdy schnaufte und schob sich krächzend, ächzend über die Haltestange. Am besten, sie legen sich gleich seitlich, dann haben wir mehr Platz, etwas vor sie zu stellen, sagte Elise. Und außerdem können sie die mittlere Strebe in die Hüfte legen, dann haben sie es bequemer. Er grunzte, es klang dich wirklich überzeugt. Sie schichtete die Mäntel vor ihm auf und stellte die Taschen davor. Von Mendelssohn war nichts mehr zu sehen. Allerdings war das Gepäcknetz jetzt zum Überquellen gefüllt und Elise fragte sich, ob sie nicht des Guten zu viel getan hatte. Alles in Ordnung, hörte sie Mendelssohns gedämpfte Stimme aus dem Gepäcknetz. Meinen Sie, dass es so klappen könnte? Es wird klappen, sagte sie und versuchte ihrer Stimme eine gewisse optimistische Festigkeit zu geben. Es muss klappen, fügte sie hinzu, machen Sie sich keine Sorgen. Dafür mache ich mir welche, dachte sie. Kommt Zeit, kommt die Angst. Gedanken flatterten durch Elises Kopf. Was würde aus dem kleinen Konrad, das ist ihr Sohn, wenn sie in den Gefängnissen der Gestapo verschwinden würde? Etwas schnürte ihren Hals zu. Was würde Wolf tun? Das ist ihr Mann. Würde er sein Leben ändern? Müßige Gedanken. Hätte sie wirklich eine Wahl gehabt? Natürlich, sie hätte die Schultern zucken und den Mann dem braunen Schergen überlassen können. Sie ahnte noch nicht, dass sich in den kommenden Jahren die Grausamkeit in ihrer aller Leben fressen würde. Und das Wegsehen, Weghören und Wegfühlen Teil des eigenen Überlebens sein konnte. Jetzt wusste sie nur, dass es Dinge gab, bei denen man eben keine Wahl hatte, wenn man ein Mensch bleiben wollte. Sie setzte sich unter das Gepäcknetz. Sind Sie noch da? Fragte Mendelssohn. Ich denke, sagte Elise, ich habe das Recht zu erfahren, was hier vor sich geht. Warum die Nazis sie jagen? Es ist geheim, sagte seine Stimme. Eigentlich ist es mehr als geheim. Eigentlich. Es war ein eigenartiges Gefühl, sich in einem Abteil zu unterhalten, dessen übrigen Sitze leer waren. Bei aller Dramatik lag sogar eine gewisse Komik darin. Wie überhaupt in ernsten Situationen oft eine unfreiwillige Komik liegen kann. Meine Glaubensbrüder schicken mich zum Papst, sagte Mendelssohns Stimme unvermittelt. Warum gerade Sie? Weil ich der Einzige bin, der ihn persönlich kennt. Ehrlich, dem Papst? Ehrlich, ja, dem Papst. Und warum gerade jetzt? Es ist ein letzter verzweifelter Versuch. Seit April lassen die Nationalsozialisten die jüdischen Geschäfte boykottieren. Und das wird nur der Anfang sein. Das kennen wir ja nur zu gut, seit Jahrzehnten. Es ist immer dasselbe, wenn Menschen als Parasiten, als unerwünschte Personen oder negative Elemente bezeichnet werden, ist es nur eine Frage der Zeit, bevor sie entmenschlicht, vertrieben und verfolgt werden. Vielleicht sehen Sie zu schwarz. Zu schwarz? Haben Sie Hitlers Mein Kampf gelesen? Nein, sollten Sie tun. Da steht alles schwarz auf weiß. Sie wollen uns auslöschen. Das ist das, was Sie wollen. Sie sah auf die Uhr. Sie war keine 10 Stunden aus Holzminden, daher kommt sie her, heraus und schon wieder mittendrin in einer ungeheuerlichen Sache, in der sie, die junge Frau aus der beschaulichen Provinz, keinesfalls etwas zu suchen hatte. Mal wieder gerade dort, wo Gut und Böse direkt aufeinander prallten. Und wieder war es so, dass sie Stellung beziehen musste, ob sie wollte oder nicht. Jedenfalls dann, wenn sie einen Funken Ehrgefühl im Leibe hatte. Unrecht. So ein abstraktes Wort. Nicht viel mehr als ein ferner Schleier über dem Horizont und doch plötzlich so nah wie ein Gewitter, das aus heiterem Himmel hervorbrach und auf die Menschen einprasselte. Dann hörte sie die Männer, die gerade das Nachbarabteil erreichten. Stimme mit bayerischem Akzent und eine forsch sonore im flapsigen Bett. Mit einem Blick überprüfte Elise noch einmal das Gepäcknetz. Der Beutel, der Mantel, alles in Ordnung. Nichts verrückt. Die Angst kribbelte in ihrem Rücken. Ihr Pass im Nachbarsitz eingeklemmt in ein Fotoalbum mit Aufnahmen ihres Sohnes. Schritte auf dem Gang. Sie da, Elise fühlte, wie mit einem Male die Angst von ihr abfiel. Alles oder nichts, nur nicht nachdenken. Tür glitt auf. Der grau gekleidete Zivilist trat ein, hinter ihm der Schaffner. Den Fahrausweis, bitternd der Graue, bereits die Hand ausstreckte, um ihn entgegenzunehmen. Elise überrascht, stand auf, ihre fahrigen Hände fanden das Album mit dem Fahrschein des auf und ließen es fallen. Der Versuch, eine femme fatale zu sein, beginnt gerade. Elise blickte entschuldigend, etwas hilflos, lieb mit großen Augen. Jetzt sah sie das Gesicht des Mannes, die Momentaufnahme eines 40-Jährigen. Schütteres, aschblondes, penibel zurückgekämmtes Haar, starr durchdringende blaue Augen, dünner Mund, der sich zu einem verkniffenen Lächeln zog. Elise bückte sich im selben Moment, als auch der Gesicht sich hinabbeugte. Ihre Köpfe berührten sich kurz, hockten sie voreinander. Er hatte die Hand auf dem Album, sie griff nach dem Fahrschein, legte ihre Hand auf seine. Nicht übertreiben, neigte den Kopf, damit er ihren Nacken sehen und ihr Parfum riechen konnte. Eine logische Sekunde, in der sich alles entschied. Elise daran dachte, dass sie alles viel zu stümperhaft eingefädelt hatte, nie im Leben eine femme fatale werden würde, verharrte der Graue leicht agiert vor ihr. Er nahm das Ticket und reichte es achtlos nach hinten, damit es abknipsen konnte. Betont langsam blätterte er auf und besah sich die Fotos. Mein Sohn, der kleine Konrad, hauchte sie an seiner Wange entlang. Ist er nicht süß? Sehen Sie nur diese blonden Haare. Der Schaffner entwertete den Fahrschein und ihn zurück. Der Graue las, Sie kommen aus, wenn Ihnen das etwas sagt. Und Sie wollen nach Nizza als Frau sehr weit. Elise seufzte, sehen Sie, mein Herr, Sie sagen es, Sie sollten es meinem Mann sagen und der kümmert sich ja nur um seine Geschäfte. Nein, ich bin nun schon einen Tag allein auf der Reise und niemand kümmert sich. Mein Kind ist zu Hause und wartet auf seine Mama. Sie schluchzte und barg ihren Kopf in ihren Händen. Sie spürte, dass er ratlos war. Nizza, warum gerade Nizza? Weil die Franzosen mal wieder genau das versprochen haben. Sie haben eine Lieferung von Rosenöl zurückgehalten, das wir dringend brauchen. Und irgendjemand muss Ihnen doch sagen, was Recht und Ordnung ist. Sie spreizte ein wenig die Finger, um sein Gesicht sehen zu können. Die Miene des Mannes hatte sich geglättet, war einer Art warmen Mitgefühls gewichen. Da ja sozusagen im Namen des Vaterlandes unterwegs, junge Frau. Wünschen wir Ihnen viel Glück, aber seien Sie vorsichtig. Diese Gallier haben es faust in den Ohren und es wird noch eine Weile dauern, bis wir Ihnen zeigen werden, wo man den Most holt. Er lachte meckernd. Elise und lächelte dankbar. Sie standen auf und sahen sich in die Augen. Leider, sagte der Schuldigend, sind wir in Eile und ich muss Sie allein lassen. Die Pflicht, das Vaterland sehen. Die Grenze ist nah und international versippte Gesinnungslumpen wollen. Wir müssen ihrer habhaft werden, bevor sie uns wieder den Dolch in den Mussen können. So, er winkte den Schaffner in den Gang zurück und schloss die Abteiltür, nicht ohne noch einmal schon aufmunternd zurückzuschauen. Elise lächelte tapfer, hob die Hand zum Abschied und tupfte sich die letzte Träne aus dem Augenwinkel. Dann war der Spuk vorbei. Elise zog die Gardinen vor, ließ sich auf die Bank und schluchzte hysterisch. Meine Damen und Herren, das war sozusagen jetzt die Rettung. Aber es gibt im Buch, nicht wie die Zeit mit uns spielt, 6 Minuten, oh, das machen wir, guten Zieleinlauf, das kriegen wir gut hin. Die Geschichte läuft doch etwas weiter, als man jetzt denken sollte, denn sie hat doch so einem jungen Mann auszusetzen. Also, sie steht auf dem Gang, die neuen Gäste sind schon da, eingerückt in das Abteil, auch dazu, und es geht um so ein Abschiedsgespräch oder wie trennt man sich dann, wenn man gerade mit dem Licht gekommen ist. Aus den Augenwinkeln blickte Elise Mendelssohn an, stumm und steif und irgendwie fürchterlich mickrig und klein neben ihr. Sie hat noch kein Wort hervorgebracht. Er war blass und blickte stumm geradeaus. Und zu griff er Elises Hand und drückte sie. Sie fühlte, dass er etwas sagen wollte, dann stiegen Tränen in seine Augen und er presste die Lippen zusammen. Stand ihn nur zu gut, man kommt nicht alle Tage gerade so mit dem Leben davon. Man trifft nicht alle Tage das Böse in Person, spürt dieses bedrückende Gefühl, ausgeliefert zu sein. Dazu das entwürdigende Verstecktwerden. Sie, Elise, hatte wenigstens die Illusion gehabt, handeln zu können. Er hatte nur verbogen daliegen und abwarten müssen, ob das Schicksal zuschlug. Vielleicht war das der Grund, warum er so fassungslos neben ihr und um Haltung und Würde rang. Sie müssen sich schämen, sagte sie, und sie haben ihren Glauben, der wird ihnen helfen. Er blickte an, als ob sie von einem anderen Stern kam. Ich rede mal wieder zu viel, sie, warum muss ich immer reden, auch wenn Schweigen viel eher angebracht wäre? Aber darum ging es Mendelssohn nicht. Er blickte sie mit blanken Augen an. Als ich da war, fühlte ich keinen Glauben. Ich fühlte überhaupt keinen Glauben. Er war einfach weg. Ich hatte nur Angst, sagte er mit gepresster Stimme. Dieses Gefühl, im Glauben geborgen zu sein. Ich hatte es während meines ganzen Lebens. Nun war es plötzlich weg. Ich so ein Hasenfuß bin. Ich schäme mich so. Ich fühle mich, als ob ich mit leeren Händen, als ob ich meinen Glauben verraten habe durch meinen Kleinmut. Aber diese Angst, eine Angst, die man nicht hat, wenn man wirklich glaubt. Und jetzt frage ich, ob ich meinen Glauben verloren habe. Elise hatte ihm zunächst verständnisvoll zugehört. Je länger er aber redete, selbst Mitleid über sie ausgoss, umso ungeduldiger wurde sie. Da war ein Mann gerettet worden. Und was tat er, anstatt sich zu freuen? Er haderte mit sich und seinem Glauben. Und das auf solch weinerlich und selbstgerechte Art, als stünde er im Mittelpunkt der Zähle für alle Welt nur sein persönlicher Glauben. Dennoch an sie nicht sofort, ihre Augen blickten nach draußen in die Dunkelheit. Und als sie redete, sah sie Mendelssohn nicht an. Wissen Sie, was ich denke, sagte mich, dass Sie sich zu wichtig nehmen. Sie sind doch gerettet worden, wenn auch von einer sogenannten Christin. Da müssen Sie doch nicht enttäuscht sein. Ein Besseres in einer höheren Macht kann es doch nicht geben. Und ein Mensch ist eben bleibt ein Mensch mit all seinen Ängsten. Sie spürte, dass er erschrocken. Sie wusste nicht genau, welche Stellung ein Rabbi in seiner Gemeinde hatte, wahrscheinlich sogar wichtige. Seine Reaktion ließ sie vermuten, dass es nur wenige Leute gagten, so unverblümt mit ihm zu reden. Und wenn sie ihn beleidigt hatte, es war jetzt egal. Sie haben eine Mission, sagte sie. Es geht um das Schicksal ihres Volkes und sie jammern hier herum, als es nur um sie. Jetzt blickte sie ihn direkt an. Was soll ihr Freund von ihnen denken, wenn sie so hasenherzig vor ihn treten? Es sollte so ein Witz sein, ein versöhnlicher Abschluss für ein aus den Fugen geratenes Gespräch. Aber Mendelssohn hatte nicht die Kraft, ihren Gedanken zu folgen. Noch das zutiefst beleidigte Kind, das mit seinen Eltern erst einmal eine Nacht voller Schlaf brauchen würde, um unbefangen zu beginnen. Er lächelte schief und rieb sich die Hände, als sollten diese sich gleich stützen. Dann wandte er sich ab, öffnete die Abteiltür und kehrte kurz später mit seiner Tasche und seinem Mantel zurück. Wie auch immer, sagte er, möchte mich noch einmal bei Ihnen bedanken. Es war sehr eindrucksvoll. Er auf den Hacken kehrt und ging, ohne sich noch einmal umzusehen, den Gang hinunter, ganz am Ende des Wagens in einem anderen Abteil verschwand. Das war es also, dachte sie ratlos. Momente, die über Tod und Leben entstanden, waren verpufft, als hätte es sie nie gegeben. Elise fragte sich, woran schuld war. Vielleicht auch. Aber eigentlich, dachte sie und mit Verwunderung neu aufkeimendes Selbstvertrauen, eigentlich auch ziemlich stolz auf mich. Sie war schon jetzt gespannt darauf, wie sie dienen würde, wenn sie mit etwas Abstand und Ruhe darüber nachdenken konnte. Dazu würde sie ja in Frankreich genug Zeit haben. Sie. Dankeschön. Herzlichen Dank. Ich hoffe, dass ich so mit dieser kurzen Sache zeitlich auch dabei geblieben bin. Klar, super. Bedanke mich. Sehr schön. Dankeschön.
Okay. Eins, zwei, okay. Einen schönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie trotz der relativ späten Messestunde noch ausgeharrt haben. Und wir haben jetzt auch eine spannende halbe Stunde, so hoffe ich. Und Sie werden das Leben und etwas vom Leben und Sterben des Che Guevara erfahren. Wegen der Kürze der Zeit startet und wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Stimme kein Siegesgeheul an am sonnenlosen Tag der Schlacht. Er sah immer mit funkelnden Augen, aber so, dass man nicht.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.